Der Bibeltext für die Predigt steht im 2. Buch Mose. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose! Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrückten. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Aber Mose wandte ein, ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete, ich werde dir beistehen und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesen Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott euer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott antwortete, ich bin der, der ist und immer sein wird. Und er fügte hinzu, sag zum Volk Israel, der ich bin, hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn der Herr ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten.
Guten Morgen. Wir haben letzte Woche angefangen mit unserer neuen Predigtserie Gott erleben, mit Mose im Glauben wachsen. Das ist das, worauf wir in den nächsten Monaten bei Mittendrin unseren Schwerpunkt legen werden, auf Glaubenswachstum. Egal, wo du in deinem Glauben gerade stehst, egal von wo du startest, wir fokussieren uns darauf, zu helfen, im Glauben einen Schritt oder mehrere Schritte oder einen großen Schritt vorwärts zu gehen, im Glauben zu wachsen. Und Wachstumspotenzial für Glauben gibt es definitiv in Deutschland. Der Spiegel hat vor einiger Zeit in einem Artikel geschrieben, Deutschland ist ein heidnisches Land mit christlichen Restbeständen. Aus christlicher Perspektive ist das eine sehr ernüchternde Bilanz. Aus christlicher Perspektive ist das aber definitiv auch nur eine Zwischenbilanz, weil das nicht so bleiben wird. Damit rechnen wir, deswegen feiern wir Gottesdienst, deswegen starten wir Kirche. Und gleichzeitig wächst mit diesem Zustand auch die Sehnsucht nach spirituellen Erlebnissen oder nach übernatürlichen Momenten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute Morgen sogar hier eine repräsentative Gruppe sind, die vielleicht am Anfang einer Glaubensreise stehen, am Anfang von spirituellen Erlebnissen. Vielleicht besuchst du Gottesdienste, vielleicht findest du die Themen spannend oder herausfordernd. Vielleicht hast du aber bisher noch nicht diese existenzielle Begegnung mit Gott gehabt. Vielleicht findet dein Glaube bisher eher so in diesen christlichen Restbeständen statt, die noch übrig geblieben sind oder zwischen den Zeilen in deinem Leben? Und vielleicht gibt es da diese Sehnsucht nach mehr. Und dann gibt es die, die sagen würden, ja, natürlich bin ich Christ. Aber die Beziehung zu Gott fühlt sich gerade irgendwie lahm an, eingeschlafen. Auch da gibt es wahrscheinlich noch diese Restbestände von früheren Erlebnissen mit Gott, an die man sich vielleicht irgendwie wehmütig erinnern kann. Aber so ganz aktuell jetzt. Und du sehnst dich nach einer Begegnung, die deinem Glauben wieder neue Dynamik und eine neue Lebendigkeit gibt. Und dieser Text ist eine Beschreibung einer sehr persönlichen und einer sehr intensiven spirituellen Erfahrung zwischen Mose und Gott. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund, wo wir hier gerade sind in der Geschichte. Ungefähr 1500 vor Christus. Das Volk Israel befindet sich in Ägypten in der Sklaverei. Ursprünglich waren sie aufgrund einer Hungersnot in Israel von Gott gerettet worden und als Familie nach Ägypten gegangen. Aus dieser Familie ist mittlerweile ein großes Volk geworden. Und um diesen Wachstum einzudämmen, greift der Pharao von Ägypten zu drastischen Maßnahmen, zu Zwangsarbeit und Kindermord. Und Mose entkommt als Säugling dieser Säuberungsaktion, weil er von der Tochter des Pharao, die baden geht, in einem Körbchen gefunden und gerettet und adoptiert wird. Und glückliche Fügung führt dazu, dass die leibliche Mutter von Mose ihn stillen darf, und die Stillzeit war damals 3 bis 4 Jahre, und mit der Muttermilch saugt Mose so seine hebräische Identität auf. Im Alter von 4 Jahren kommt er dann an den Königshof, bekommt eine Eliteausbildung und lebt als Prinz dort, bis er 40 ist. Und mit 40 macht er im Affekt einen großen Fehler. Er erschlägt einen Ägypter, der seine Landsleute ungerecht behandelt und wahrscheinlich auch jemanden umgebracht hat, und verscharrt den im Sand und muss fliehen vor dem Pharao. Er flieht nach Osten in das Land Midian und verbringt dort die nächsten 40 Jahre seines Lebens. Er heiratet, gründet Familie und wird Schafhirte für seinen Schwiegervater. Ein Traum. Mose ist also hier an dieser Stelle schon 80 Jahre alt. Und bisher hat der Text bei allem, was wir über Mose wissen, noch nichts, noch kein einziges Wort darüber gesagt, welche Beziehung hat Gott zu Mose, beziehungsweise hat Mose zu Gott. Ist noch nicht ein Wort von gefallen. Es gab in seinem Leben ganz klar immer wieder Berührungspunkte mit Gott. Er gehörte von seiner Abstammung her zu Gottes Volk. Er wusste also definitiv von Gott. Wahrscheinlich kann man auch sagen, er glaubte an Gott. Ich glaube nicht, dass er die Existenz Gottes bezweifelt hat. Er hat in die Familie eines Geistlichen geheiratet. Gott hat im Leben von Mose also eine Rolle gespielt, aber es scheint so, als hätte er die Existenz Gottes, als hätte die Existenz Gottes für ihn bis zu diesem Moment, bis im Alter von 80 Jahren, noch nicht wirklich eine Relevanz. Und plötzlich von einem auf den anderen Moment ändert sich das, und auf mich wirkt das ziemlich überraschend, wie es zu dieser Gottesbegegnung kommt, durch die sich das Leben von Mose komplett verändert. Als ich im Laufe der letzten Woche sehr intensiv über diesen Text und andere Texte nachgedacht habe, kam mir plötzlich was in Sinn, was ich euch mitgebracht habe, ein Umleitungsschild. Ich dachte plötzlich, das ganze Leben von Mose besteht aus einer Umleitung nach der nächsten. Ich lasse mal hier hin. eigentlich, habe ich an vielen Stellen gedacht, als ich die Geschichte gelesen habe, eigentlich hätte es hier jetzt anders weitergehen müssen. Und eigentlich wäre das doch jetzt der nächste Schritt gewesen. Und eigentlich, und dann kommt die Umleitung raus aus seiner Familie, wieder zurück in seine Familie, wieder raus aus seiner Familie, rein in den Palast, wieder raus aus dem Palast. Er muss fliehen, er muss nach Midian. Auf dem Weg Midian muss er die Umleitung Wüste nehmen und jetzt plötzlich auf der Umleitungsstrecke Wüste biegt er an diesem Tag wieder rechts ab. Und zwar in dem Moment, als er etwas sieht, was eigentlich nicht sein kann. Und das macht ihn neugierig. Und das weckt sein Interesse. Dieser triste Alltag, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ob er das so empfunden hat, aber wenn ich das lese, 40 Jahre Schafhirte in der Wüste. Da ist Trockenheit, da ist Einsamkeit, klar, auch viel Zeit zum Nachdenken. Da sind Steine, da ist Staub und da sind Dornenbüsche. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, alles erinnert mich an den Sündenfall ganz am Anfang 1. Mose, als Gott sagt, die Konsequenz für euch Männer ist, dass euch die Arbeit schwerfällt, dass es einsam wird, dass es schwer wird, dass Dornen und Disteln euer Leben ausmachen. Das erlebt Mose hier. Und sein trister Alltag bekommt eine Abwechslung, als er einen brennenden Dornbusch sieht. Das war noch nichts Besonderes, das war öfter der Fall in der Wüste, dass da ein Dornbusch angefangen hat zu brennen. Aber dieser hier verbrennt nicht. Und wieder so ein Moment, das kann eigentlich nicht sein, was hier jetzt passiert. Ist aber so. Und diese neue Realität, die er dort sieht, die macht Mose offen für etwas, was er sich nicht erklären kann. Und weil er sich darauf einlässt und diesen Moment eben nicht abtut oder nicht versucht, wissenschaftlich zu erklären und wegzuargumentieren, er schaut auch nicht schnell einfach in eine andere Richtung und habe ich nicht wahrgenommen. Und deswegen kommt es zu diesem Gottes Begegnungsmoment. Und für mich wirft der Text die Frage auf, wie begegnet Gott Menschen? Und zwar, wie begegnet Gott Menschen so, dass es echte Veränderung auslöst und zu Glaubenswachstum führt? Und häufig merken wir im Nachhinein, dass die Strecken, die wir als Umleitung wahrgenommen haben, sich im Nachhinein ganz häufig als geistliche Hauptstraßen entpuppen. Umleitungsstrecken werden für Menschen häufig zu geistlichen Hauptstraßen. Eine Gottesbegegnung wird häufig dadurch ausgelöst, dass unsere eigene Realität auf eine Realität trifft, die eigentlich nicht sein kann. Normalerweise brennt ein Busch und dann wird er schwarz und dann wird er Staub und zerfällt in sich und ist tot. Aber hier ist das anders und das erregt Moses Aufmerksamkeit. Erwartungen passen plötzlich nicht mehr. Die Argumentation, ja, aber das war doch noch nie so oder das war doch schon immer anders, die greift plötzlich nicht mehr. Meines Wissens hat Gott nur einmal in der Geschichte durch einen brennenden Dornbusch zu einem Menschen gesprochen und Mose war dabei schon 80. Ich glaube trotzdem, dass wir davon ein Prinzip ableiten können, nämlich das Prinzip, Gott begegnet Menschen häufig an Stellen, wo es eigentlich nicht passt. Häufig auf Umleitungsstrecken. Und es ist gut, in solchen Momenten genau hinzuschauen. Vielleicht stimmen deine Vorurteile gegenüber dem Glauben gar nicht. Vielleicht ist die Meinung, die du vehement vertrittst, gar nicht die einzige Möglichkeit, die es gibt. In diesem Moment werden Kategorien aufgesprengt. Es kann eigentlich nicht sein, ist aber so. Und wenn da eine Offenheit entsteht, durch Neugier, durch eine Aufmerksamkeit, dann nutzt Gott das häufig, um in unser Leben oder in Situationen in unserem Leben reinzukommen. Ich glaube, wir brauchen diese Momente unbedingt, an die wir uns gerne erinnern, da hat Veränderung stattgefunden. Und auf der anderen Seite sollte unser Glaube nicht von diesen Momenten abhängig werden, sondern von dem Gott, der hinter diesen Momenten steckt. Was kann das heute sein? Wie könnte heute ein brennender Busch für uns aussehen? Für einige Leute, einige von euch, die zu mittendrin gekommen sind, war es die Normalität, mit der Einzelne von uns oder wir als Kirche versuchen, unseren Glauben zu leben, die diese Neugier und diese Offenheit ausgelöst haben. Ich habe häufig Fragen gehört wie Gottesdienst im Kabarett. Wie man kann was verstehen. Was? Du bist Pastor? So sieht doch kein Pastor aus. Ja, wie sieht ein Pastor aus? Ihr hört ja die gleiche Musik. Ihr lest ja die gleichen Bücher. Ihr guckt ja die gleichen Filme. Ihr feiert ja auch Partys. Ihr veranstaltet ja sogar Partys. Eigentlich passt das nicht zu dem Bild, was viele Menschen von Christen haben, die es mit Gott ernst meinen. Und es hat in einigen Fällen Interesse ausgelöst. Und Menschen fangen an, sich intensiver damit zu beschäftigen. Ein anderer brennender Dornbusch kann zum Beispiel eine Krise sein, wenn wir trotz größter Anstrengung und trotz aller Versuche, die wir irgendwie machen können, wenn Wünsche unerfüllt bleiben, wenn Sehnsüchte unerfüllt bleiben, wenn eine persönliche Krise auftaucht, wenn das Leben plötzlich anders läuft, Umleitungen. Wenn wir eigentlich alles haben, und trotzdem ein bestimmter Prozentsatz an Leere sich damit nicht füllen lässt. Und mit dieser Leere ist dann plötzlich die Sehnsucht da, von der du nie gedacht hast, dass sie dich mal trifft, dich mit Gott zu beschäftigen oder sogar in die Kirche zu gehen. Dietrich Bonhoeffer, der Pastor, der im KZ kurz vor Kriegsende hingerichtet wurde, ist für viele Menschen ein brennender Dornbusch geworden, der im KZ unter schwierigsten Umständen die Hoffnung und den Glauben nicht verloren hat. Und wo Menschen gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein. Wie ist sowas möglich? Aber es war so. Und er hat das in seinem Gedicht »Wer bin ich?« verarbeitet. Ich habe euch das auf Seite 6 abgedruckt. Und ich würde euch empfehlen, lest euch das mal durch, lasst euch das mal zu Hause tatsächlich auf der Zunge zergehen, was er in diesem Gedicht alles aussagt. Wo sind diese Momente in deinem Leben, in denen du wie Mose sagst, das ist doch seltsam, das muss ich mir mal aus der Nähe ansehen? Was ist es bei dir, das vielleicht wieder diese Sehnsucht auslösen kann? Schau mal wieder genauer hin, lies mal wieder ein gutes Buch, nimm die Bibel mal wieder in die Hand, stell mal wieder deine Fragen, folg mal wieder deiner Neugier und unterhalte dich mit jemandem über diese existenziellen Fragen. Und es kann passieren, dass du dich plötzlich, ohne dass du das direkt beabsichtigt hast, in Gottes Nähe, in seiner Gegenwart wiederfindest. Und in dieser Gegenwart merkst, der kennt mich. Der kennt meinen Namen. Und so wie Mose plötzlich merkst, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Vielleicht ist heute so ein Moment. Endlich. Warum begegnet Gott Mose im Feuer? Oder durch Feuer? Warum nicht? Warum in der Wüste nicht im Sand oder in Schafen oder in den Steinen oder im Wasser? Gab es in der Wüste nicht. Warum im Feuer? In der Bibel gibt es einige Situationen, in denen beschrieben wird, dass Gott sich durch Feuer zeigt, auch später im Neuen Testament an Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Erde kommt, diese dritte Person Gottes, wird das sichtbar für die Menschen in Form von Feuer. Warum? Ich habe in einem Kommentar zur Bibelauslegung hat ein Kommentator geschrieben, Gott benutzt Feuer, weil er so gegensätzlich ist wie Feuer. Wir waren gestern Abend auf einer Feier und es brannte ein großes Feuer und es haben immer viele Leute drumherum gesessen. Feuer hat was unglaublich Faszinierendes. Wir können stundenlang da sitzen und einfach nur in diese Flammen gucken und finden das total schön. Und viele sehnen sich nach einem Ofen zu Hause im Wohnzimmer. Und es ist Wärme und es ist Geborgenheit und es ist so wohlig. Und gleichzeitig sind Mieter verpflichtet, Brandmelder anzubringen, weil das gleiche Feuer einen totalen Schaden auslösen kann und tödlich sein kann. Feuer hat Faszination verdient, weil es unglaublich toll ist, aber auch Respekt, weil es unglaublich verzehrend und vernichtend und sein kann. Warum stellt sich Gott genau so vor wie Feuer? Weil er auf eine ganz ähnliche Art so gegensätzlich ist. So heilig auf der einen Seite. Man sieht es daran, Mose, zieh bitte deine Schuhe aus. Mose verhüllt sein Gesicht, weil er Angst hat, in die Gegenwart Gottes zu schauen. Und gleichzeitig so liebevoll, dass Gott Moses Namen sagt, zweimal und ihn einlädt und sich ihm ganz persönlich vorstellt. Also Gott ist gleichzeitig liebender Gott, der Menschen annimmt, und heiliger Gott, der größten Respekt verdient hat. So begegnet Gott uns Menschen. In dieser Unterschiedlichkeit und mit diesen Extremen. Das hat mich zu einer zweiten Frage geführt. Was passiert denn eigentlich bei einer Begegnung mit Gott? Gott stellt sich Mose als Gott vor, der nicht nur die Gegenwart kennt, sondern auch die Vergangenheit und die Zukunft, das komplette Spektrum. Und Mose hat, Angelina hat es eben schon angerissen, Mose hat in diesem Moment zwei Fragen. Die eine Frage ist, wer bin ich? Und die andere Frage ist, wer bist du? Wenn Gott sich hier mit seinem Namen vorstellt, ich bin der, der ist und immer sein wird, ich bin der, ich bin, dann entspricht das nicht unbedingt dem, was wir erwartet haben. Und es ist auch nicht der, den wir uns unbedingt wünschen, den wir gerne hätten. Gott sagt hier, egal wie du dir vorstellst, dass ich bin, wie du mich gerne hättest, ich bin ein heiliger Gott und damit radikal anders als das, was du gerne hättest. Gleichzeitig viel größer, viel gerechter, als ihr denkt, und deswegen ist es okay mit diesem respektvollen Abstand hier, und gleichzeitig viel liebender, als ihr denkt. Und als dieser heilige Gott an dieser Stelle diesen Mose ruft, bekommt der 80-jährige geflohene und gescheiterte Mann eine neue Perspektive für sein Leben. Und Gott bekommt plötzlich eine Relevanz für sein Leben, wie er es vorher noch nicht hatte. Und Moses Sicht auf sein eigenes Leben verändert sich total. In dieser Begegnung bekommt Mose von Gott sowohl gezeigt, wie er selbst, also wie Mose ist, als auch wie Gott ist. Und so eine Begegnung hat immer zwei Aspekte. Da ist zum einen diese Begegnung mit Gott, das kann Rettung bedeuten, wenn sie zum ersten Mal stattfindet und Vertrauen anfängt zu wachsen. Das kann aber auch Erneuerung, ein Neuanfang sein, bei x-ten Mal, wenn wir Gott begegnen. Und es kann bedeuten, da ist wieder eine Offenheit entstanden und es kommt dazu, dass ich mich verändere und im Glauben weiterkomme, Wachstum. Und das Zweite, was in so einer Begegnung immer drinsteckt, ist ein Auftrag. Wer in der Gegenwart Gottes etwas über sich selbst und über Gott lernt und erkennt, wird nach dieser Begegnung nicht so weiterleben wie vorher. Er oder sie, wir werden das nicht wollen. Und wir werden es auch nicht können. Wir sind oft auf der Suche nach dem Gott, der unsere Bedürfnisse stillt und unsere Wünsche erfüllt. Aber ich glaube, dass wir damit zu kurz greifen. Wir brauchen diesen heiligen Gott, weil nur der in der Lage ist, tatsächlich unsere Bedürfnisse zu stillen. Wie reagiert Mose hier? Das fand ich total spannend. Ich stelle mir vor, das ist doch ein Grund zu jubeln, Mose, was hier passiert. Gott stellt sich Mose vor und Mose bricht nicht in Jubel aus. Wir werden in den nächsten Texten sehen, der heilige Gott spricht Mose persönlich mit seinem Namen an und Mose widerspricht ihm mindestens 5-mal. Ich? Wer bin ich denn das? Und die Antwort auf die Frage, wer bin ich denn, hängt ganz eng zusammen mit der Antwort auf die Frage, Gott, wer bist du denn? Erst durch Gott erkennen wir Menschen tatsächlich, wer wir sind. Und erst durch Gott erkennen wir tatsächlich unsere wahre Identität. Was denkt Mose von sich? Ich bin adoptiert, ich bin ein Mörder, ich bin ein Flüchtling, ich bin ein Feigling, ich bin schon 80, ich kann nicht reden, mit mir kann sowieso niemand was anfangen, ich weiß wirklich nicht, ob ich dafür der Richtige bin, was werden denn die anderen sagen, was die von mir denken werden. Vielleicht kennst du diese Fragen und diese Argumente. Und er treibt es mit seinen Einwänden so weit auf die Spitze, finde ich sehr mutig, bis Gott zornig wird. Und Gott sagt, Mose, ich werde dir beistehen. Mose, ich bin mit dir. Mose, ich werde dir helfen. Mose, ich werde dir ein Team geben. Mose, ich gebe dir alles, was du brauchst. Mose, ich werde dir sagen, was du sagen sollst. Mose, vertrau mir. Bitte vertrau mir mehr als allem, was du bisher in deinem Leben über dich denkst. Und Mose, bitte vertrau mir mehr als alles, was du bisher in deinem Leben über dich gehört hast, was andere über dich gesagt haben, was deine Eltern über dich gesagt haben, was deine Nachbarn über dich sagen oder was dein Chef über dich sagt. Ja, aber Mose, warum? Weil ich bin, der ich bin, Mose. Das reicht. Ich bin der Herr. Der heilige Gott gibt in seiner Fürsorge und in seiner Liebe diesem sturen Mose alles, was er braucht. Und das sind diese beiden Gegensätze, die durch das Feuer veranschaulicht werden. Und damit ist Gott total anders als die gängigen Gottesvorstellungen, die entweder den liebenden Gott betonen, der alles toleriert, oder den heiligen, gesetzlichen Gott, dem wir sowieso nie was recht machen können. Der eine, der nur gibt, und der andere, der nur fordert. Aber der Gott der Bibel ist beides gleichzeitig. Und das muss so sein. Was, wenn Gott nur eins von beidem wäre? Bei dem heiligen Gott, der ständig nur fordert, wären wir, ich zumindest, bei erstbester Gelegenheit raus. Weil ich dem nie gerecht werden könnte. Aber bei dem liebenden Gott, der immer nur alles toleriert, der ist doch auch nicht mehr als ein Dekostück wie so ein Wackeldackel hinten im Auto, der alles abnickt. Ja, Schatz. Aber der christliche Gott ist beides gleichzeitig. Er ist gerecht und kann deswegen keine Sünde und keine Schuld in seiner Gegenwart dulden. Und damit ist es eigentlich für uns ein K.O.-Kriterium, in seine Nähe zu kommen. Aber er liebt eben auch gleichzeitig so sehr, dass er uns in seine Nähe einlädt. Und dieser Gott ist deswegen tatsächlich die Garantie dafür, dass es eine echte und verändernde Gottesbeziehung in unserem Leben geben kann. Und zwar mehr als ein kurzer spiritueller Moment oder mehr als ein religiöses Gefühl, was wieder vorbeigeht. Und die intensivste Begegnung mit Gott findet da statt, wo seine Heiligkeit und Gerechtigkeit und seine Liebe sich treffen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass Mose, der künftige Befreier der Israeliten, des Volkes Israel, mit seinem Leben auf Jesus, den damals noch zukünftigen Befreier aller Menschen, hinweist. Als Gott sich Mose in diesem Moment gezeigt hat, ungefähr 1500 vor Christus, musste er noch Abstand halten. Er musste seine Schuhe ausziehen und er musste sein Gesicht verhüllen. Schuldiger Mensch und heiliger Gott passen nicht zusammen. 1500 Jahre später hat Gott sich nochmal gezeigt. Er ist nochmal gekommen. Nicht als brennender Dornbusch, der nicht verbrennt, sondern noch viel intensiver, ganz anders als Jesus Christus, als Sohn, als Mensch. Gott hat sich nicht auf Distanz gebracht, sondern Gott hat sich auf Augenhöhe begeben mit denen, die eigentlich nicht in seiner Nähe sein können. Und Jesus hat diese Distanz aufgehoben, die bei Mose noch da war. Und die Bibel sagt uns, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater, also Gott. Und der Ort, an dem sich Gottes Liebe und seine Heiligkeit tatsächlich am intensivsten begegnen und treffen, ist am Kreuz, wo Jesus für die Schuld aller Menschen gestorben ist, um die Möglichkeit zu schaffen, zu Gott zu kommen, um diese Distanz aufzuheben und zu überbrücken. Und dazu musste Jesus sterben, das hat Gottes Heiligkeit verlangt, und dazu ist er gerne gestorben, das hat Gottes Liebe ermöglicht. Da kommt es zusammen. Und auch da, was für andere Menschen im Leben von Jesus ausgesehen hat, wie die größte Umleitung. Was ist das denn? Das ist ja wohl eine Lachnummer da. Hat sich im Nachhinein herausgestellt als die größte geistliche Hauptstraße, die es gibt. Die Haupteinfahrtstraße zum Glauben. Dort, wo Liebe und Heiligkeit sich treffen, hat es Jesus getroffen. Und das musste sein. Und das ist eine Wahnsinnsmöglichkeit. Und weil das so ganz anders ist, passt Gott auch in kein System und in keine Schublade. Und eigentlich kann das nicht sein. Und irgendwie bringt es uns zum Staunen und zum Wundern. Und irgendwie ist da Respekt und Ehrfurcht. Wenn du Gottes Liebe als langweilig und als abgestanden empfindest, dann hast du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, Gottes Heiligkeit zu wenig im Blick. Und wenn dir Gottes Heiligkeit Angst macht, dann hast du wahrscheinlich Gottes Liebe zu wenig im Blick. Das eine geht nicht ohne das andere, oder es entsteht ein verkrüppeltes Gottesbild. Und wenn dir deine Gottesbeziehung vorkommt wie so ein Restbestand, dann fehlt vielleicht eine dieser beiden Seiten Gottes. Und damit wird die andere Seite auch unverständlich. Und ob du tatsächlich eine echte Begegnung mit Gott hattest, kannst du daran erkennen, ob sich nach dieser Begegnung mit Gott etwas verändert hat in deinem Leben. Wenn nicht, war das vielleicht ein kurzer spiritueller Moment oder ein emotionales geistliches Erlebnis, aber keine echte Begegnung mit Gott. Über die Veränderung, die bei Mose entstanden ist, werden wir nächste Woche beziehungsweise in 2 Wochen in der Predigt nachdenken. Wo gibt es in deinem Leben gerade Dinge, die eigentlich nicht sein können? Vielleicht sind das Dinge, durch die Gott dich einlädt, näher zu kommen und ihn zu erleben. Und es kann sogar passieren, dass du dadurch zu einem brennenden Dornbusch für andere wirst, der brennt, aber nicht verbrennt. Und hinweist auf Gottes Größe und seine Schönheit. Und wenn nicht, dann geh doch mal wieder ein bisschen dichter ran. Nutz deine Umleitungsstrecke. Lass dich neu anstecken. Ganz kurz, wie kann das sein? Sag doch einfach Gott mal wieder, was er dir bedeutet. Laut. Zähl doch einfach mal wieder Gottes Eigenschaften laut auf und sag sie ihm. Er freut sich und für dich ist eine gute Erinnerung. Lies doch mal wieder einen Psalm, in dem Gottes Größe beschrieben wird. Nimm doch vielleicht mal ganz praktisch beim Beten oder beim Nachdenken über Gott eine Haltung ein, die zeigt, dass du um Gottes Heiligkeit weißt. Knie dich doch mal, zieh Schuhe aus, leg dich mal auf den Boden, versuch mal sowas, was in der Kirchengeschichte an vielen Stellen Platz hat und bei uns irgendwie alles so deutsch ist. Schweigen, sich beugen. Es ist faszinierend, mit dem Blick auf Gottes Heiligkeit seine Liebe neu zu entdecken und neu kennenzulernen. Das ist unglaublich faszinierend. Wir werden in den nächsten Wochen versuchen, jeweils passend zu der Predigt ein kleines Interview einzubauen hier vorne. Dabei dürft ihr zu Wort kommen, sollt ihr zu Wort kommen. Wenn du also das Gefühl hast, du hast was zu sagen zum Thema Gott erleben oder Glaubenswachstum, dann komm nachher oder im Laufe der nächsten Wochen auf mich zu, schreib mir eine E-Mail und wir gucken, wo das passen könnte, zu welchem der Texte in dieser Predigtserie. Und ich habe für heute, weil ihr das bisher nicht wusstet, bin ich selbst initiativ geworden und ich habe Thea gebeten, zu mir zu kommen und habe sie gefragt, ob sie bereit ist, irgendwie ein kleines Interview mitzumachen. Und ich möchte dich bitten, einfach komm nochmal nach vorne, Thea. Thea wird uns, und das ist ein großes Vorrecht, ein bisschen Einblick geben in das noch sehr junge Glaubensleben. Thea, sag uns kurz was zu dir. Wer bist du? Wie alt du bist, weiß ich nicht. Darfst du sagen, musst du aber nicht. Was machst du?
Hört man mich schon, ja. Ja, ich bin Anfang 20.
Okay.
Und
ist gut.
Ich studiere hier in Potsdam Kommunikationsdesign und wohne jetzt seit knapp 2 Jahren schon in Potsdam. Ja. Und habe vorher in einem ganz kleinen Ort gewohnt auf dem Land.
Thea, wie hast du das erlebt oder hast du das erlebt, dass Gott sich dir als Ich Bin vorgestellt hat? Gab es den Moment und wie hat der ausgesehen bei dir?
Also ich glaube, bei mir gab es keinen brennenden Busch oder auch kein Erlebnis, wo ich sage, okay, da hat sich Gott mir gezeigt, sondern es war eine ganz stille Erkenntnis, dass Gott da ist. Und ich hatte in meiner Kindheit eine Tagesmutter, die war sehr christlich und ich habe das für mich als ganz normal gesehen. Und ich bin bis heute sehr dankbar, dass sie so christlich war. Und ich habe jetzt erst erkannt, dass mich das ganz stark verändert hat, weil in der Zeit habe ich so viel Liebe erfahren, auch durch Gott. Und für mich war das aber ganz selbstverständlich. Und ich glaube, da hat es das erste Mal angefangen. Also da wusste ich, Gott ist da, ohne es selbst zu wissen. Und jetzt weiß ich, dass es da angefangen hat.
Warum kannst du jetzt sagen, du weißt es?
Also ich habe hier in Potsdam, ich glaube, durch den Zweitwohnsitz, witzigerweise, bin ich so ein bisschen auch an Gott wieder geraten, habe ich erfahren, wer Gott ist, dass er Liebe ist und dass es bedeutet, man ist aufgenommen und ich wollte auf einmal in den Gottesdienst gehen, komischerweise. Ich wusste nicht wieso, aber ich hatte irgendwie Lust, wieder in den Gottesdienst zu gehen. Und als ich im Gottesdienst war, ich musste weinen, wie blöd. Also ich habe echt hier gesessen und dachte mir, wow, irgendwas ist da. Irgendwie möchte mich jemand aufnehmen. Und seitdem weiß ich, dass es halt Gott ist.
Hattest du Vorurteile über den Glauben oder sowas, etwas tatsächlich, wo so verschiedene Realitäten da waren und es eigentlich nicht zusammengepasst hat und dann aber doch, irgendwie gab es sowas bei dir?
Ja, also ich glaube, mein größtes Vorurteil war, dass solche Menschen wie ihr, also alle, die hier so sitzen, dass sie nicht an Gott glauben können und dass das nicht Christen sind. Und mein bestes Beispiel für dieses Erlebnis war, Anna, eine gute Freundin von mir, saß in einem Café und ich bin zu ihr hin und sie hatte ein Buch auf dem Tisch liegen und da wusste ich noch nicht, dass sie auch christlich ist. Und ich so, sag mal, was ist denn das für ein Buch? Und sie, ja, das ist die Bibel. Und ich so, okay, ist die Bibel? Du liest die Bibel? Und sie, ja, warum denn nicht? Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und das war halt, bevor ich im Gottesdienst war und ja, jetzt weiß ich halt, ich schleppe die Bibel jetzt auch mal mit mir rum und ich weiß, wie wichtig es für mich ist und das war halt so ein großes Vorteil, ja.
Gab es in deinem Leben Umleitungsstrecken, wo du im Nachhinein sagen würdest, könnte eine geistliche Hauptstraße gewesen sein?
Ja, ich glaube, also auf jeden Fall, dass ich im Zweitwohnsitz angefangen habe. Das ist, glaube ich, so eine kleine Umleitung gewesen, weil dadurch bin ich halt zu Gott gekommen, so ein bisschen.
Zweitwohnsitz ist ein Café.
Genau,
Potsdam,
ja.
Weißt du, die es nicht wissen. Hat ab 14 Uhr geöffnet.
Ich arbeite heute auch.
Oh, ja, okay. Aber sie muss arbeiten. Und jetzt noch was, vielleicht so ein kleiner Ausblick. Beziehungsweise bei Mose kommen wir da nächstes Mal hin. Hat sich bei dir was verändert seitdem?
Ja,
und
ganz,
ja was?
Ganz stark. Also ich habe immer gedacht, Gott ist ein Gott, bei dem ich ganz viel tun muss. Der befiehlt mir irgendwie Dinge und die muss ich dann machen. Er verbietet mir Dinge und jetzt weiß ich, also ich dachte immer, ich bin unfrei. Und jetzt weiß ich, dass ich viel, viel freier bin mit Gott und fühle mich viel mehr ich selbst. Also genau das, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ich darf einfach sein und das ist wunderschön. Also frei zu sein mit Gott.
Danke für die Einblicke. Und wenn euch was Ähnliches passiert ist und ihr das Gefühl habt, das passt in den nächsten Wochen zu dieser Predigtserie, dann kommt bitte auf mich zu, seid nicht zu scheu. Vielleicht will Gott euch zu einem brennenden Busch machen für andere. Danke, Thea.